Podcast, Pralle Plaudertasche Podcast. Und der ist heute unterwegs in Unterwurmbach. Und die Margarete ist beim Schorch. Der Schorch, der stellt das stärkste Bier der Welt her und das in Unterwurmbach am Hesselberg gelegen. Und Marga, ich sag einfach, leg los.
Hi, so ihr Lieben. Wie ihr wisst, ich bin ja eigentlich Weintrinkerin und bin die Autorin von meinem Weinbuch Weinschweinereien. Da habe ich ja schon mal was in einem Podcast beschrieben. Aber zwischendurch mache ich dann doch ab und zu mal erfrischendes Bierle. Und jetzt ist mir zu Ohren gekommen, dass ganz in meiner Nähe, nämlich im fränkischen Seenland, beim Schorschbräu das stärkste Bier der Welt gebraut wird. Ja, und da habe ich mir gedacht, da muss ich jetzt unbedingt einmal hin, das ist ja bloß 20 Kilometer von Wasserdrüdingen weg. Und da begrüße ich jetzt in Georg Teuschner. Sagt man Teuschner oder wie sagt man?
Teuschner, ja.
Teuschner,
der Schorsch halt.
Der Schorsch, ja. Eine Berühmtheit in der ganzen Welt, denn der braut in seinem Schorschbräu in Gunzenhausen aus Hopfen, Malz und Vieh können einen wahrlich Meistertrunk. Ja, die Brauerei Schorschbräu ist eine Kleinbrauerei und hat quasi ihren Sitz im fränkischen Seenland, wie ich schon gesagt habe. Und Braumeister und Kopf hinter Schorschbock Georg Schorsch Teuschner hat sich ganz klar auf die Produktion von Starkbieren fokussiert. Die sind nicht nur extrem alkoholhaltig, sondern das sind wirklich wahre Geschmacksbomben. Also das ist schon was ganz grandios. Ja, da wird nämlich mit speziellen Hefen, viel Malz und mindestens 4 Monaten Lagerung ein riesen Alkoholgehalt erreicht. Und die Biere sind so außergewöhnlich und variantenreich, das kann man gar nicht glauben, dass sie streng nach dem Reinheitsgebot gebraut wurden, aber es sind es wirklich. In den Kessel wandert wirklich nur Wasser, Hopfen, Malz und Hefe und unter Schoss fachkundigen Händen mit handwerklicher Präzision und vor allen Dingen viel Leidenschaft zum Brauen entstehen also aus diesen simplen Zutaten in Gunzenhausen die stärksten Biere der Welt. Jetzt haben wir dann halt unser Tonstudio mitgenommen und sind jetzt beim Schorsch. Der sitzt vis-à-vis von mir, das ist ein Prachtkerl, ein Brauer vom besten Format. Endlich einmal ein Mann mit etwas Gewicht, das mache ich ja. Das hat was Gemütliches, weil ich bin ja auch rundum rund, ne? Also, lieber Schorsch, ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir heute in deinen heiligen Hallen kommen dürften, um unseren Hörern von dir und deinem Wahnsinnsbier zu erzählen. Schorsch, wo hast denn du die Braukunst erlernt und wann war denn das?
Ja, Marga, erst einmal auch herzliches Willkommen.
Ach ja, danke, ja, das
freut
ist schön.
Mich, dass mich jemand entdeckt, wobei ich sagen muss, ich mache ja manchmal gar nicht so entdeckt werden. Wir machen auch keinen normalen Verkauf, sondern eher online und so, weil ich ja relativ viel alleine mache. Und auch wenn dann den ganzen Tag die Leute vorbeikommen,
ist klar.
Dann kommst du nicht mehr zu deiner Arbeit. Das ist natürlich alles ein wenig handwerklich und ist nicht so automatisiert, dass ich hocken kann, aufs Knöpfler drücken. Aber wenn du natürlich kommst, ich sage jetzt einmal, du bist der Typus unausweichlich. Und deswegen habe ich mich auch gar nicht großartig wehren trauen.
Herrlich,
na,
herrlich.
Na, kommen wir schon zusammen, hast du dir gedacht. Und so ist es auch. Also, Braukunst gelernt. Ich habe Abitur gemacht und da habe ich praktisch gedacht, naja, mit deinem Sport- und Chemieleistungskurs, also ich war mal sehr, sehr sportlich. Es wäre die Frage gewesen, ob ich nicht in die Sportkompanie nach Sonthofen gehe zur Bundeswehr, aber da hätte ich mich für 12 Jahre verpflichten müssen. Und bei der Bundeswehr in Hanna-Ammer habe ich dann festgestellt, meine Obrigkeitshörigkeit ist doch nur begrenzt ausgeprägt. Sportlehrer dachte ich mir, Mensch, man muss raus aus der Schule und Ding und war. Und der Kumpel sagt auf einmal, wir haben dann Blätter zur Berufskunde ausgeteilt gekriegt oder was man alles studieren kann. Und dann sagt der, ey, da kann man vielleicht auch Saufen studieren. Mhm. Ne? Und dann sage ich, wie? Ja, Seite so und so. Und dann musst du mal schauen. Diplom-Braumeister und Diplom-Brauingenieur, Getränketechnologie, Wein, Stefan. Gelesen, getan, wir sind dann runtergefahren. haben uns den Laden also mal angeschaut und irgendein komischer schwäbischer Professor hat über Flaschenmündungen und sonst was, sagen wir, also Supplez im Jahr, das machen wir. Ne? Brauwesen studieren, das ist ja nicht verkehrt.
Ja.
Mhm. Ich habe schon immer ein bisschen Haus gebraut, also habe schon eine gewisse Affinität dazu gehabt. Mein Vater war Schreiner und wie ich das dann gesagt habe, später dann, ich baue eine Brauerei, hat er mir viel geholfen, aber sein erster Satz zu meinem Vorhaben damals, er war ja kein Mann der großen Worte, hat er gesagt, na, jetzt spinnt er ein wenig. Ne? Das ist, kam halt aus der Nachkriegs- oder noch Kriegsunsicherheit raus und da war es wichtig Ding und dann macht der Bub auch sowas. Statt dass er weiterhin bei Coca-Cola bleibt, ich war jung und brauchte das Geld. Ne? Das war also meine erste Stelle bei Coca-Cola nach dem Studieren. Aber war in Stefan runter, studiert, fertig waren und zum Vordiplom hat es geheißen, oh, da braucht ihr nach dem Vordiplom, habt ihr schon eine Stelle, da kommen wir dann. Aber dann kam natürlich die Zusammenfassung. Also warst du froh, wenn du in der Zulieferindustrie oder bei mir war es dann die sogenannten Krachelmacher, hat man im Bayerischen ein wenig verächtlich gesagt.
Was ist ein Krachelmacher?
Ein Krachel, das hat man früher, hat es ja so gekracht, wenn man die Limonaden aufgemacht hat, da war so eine Glaskugel drin. Da kommt der Name Krachel her.
Ja.
Ne? Das ist aber ein bayerischer Begriff. Naja, bei uns dürfen wir sagen Limobanscher. Ne? Aber ich war jung und brauchte das Geld und die haben gut gezahlt, also musste ich auch nicht weiter umziehen. Weinstefan und Fürstenfeldbruck war nicht weit weg. Bin ich also dahin und nach genau einem Jahr kam also diese schlecht ausgebildete Obrigkeitshörigkeit wieder durch. Also habe ich mir gedacht, und das war zu der Zeit, wo die Gasthausbrauereien ein bisschen aufgekommen sind, machen mich selbstständig. Dann habe ich von einem Kumpel, die haben da in Gunzenhausen den Leuchtturm aufgemacht, ob wir zusammen machen. Dann habe ich gesagt, naja, ich arbeite immer am besten, wenn ich allein bin. Oder halt mit. Dann habe er praktisch den Leuchtturm aufgemacht. Ich habe ein halbes Jahr vorher die Schorschbräu Ende 94 habe ich gekündigt, Ende 94 war ich mit dem Studium fertig. Ende 95 habe ich aufgehört bei Coca-Cola und Ende 96 war dann Eröffnung. Das heißt, heuer wird die Schorschbräu, wenn man jetzt auch sagt, im Juni wurde die Firma gegründet, musste ja mit Bauantrag und alles, also gibt es mich jetzt 30 Jahre.
Ja, schau an.
Zeit vergeht.
Toll, toll.
Also von 0 auf 100. Nein, ins Brauen von Hobby und viel Erfahrung. Ich war in einigen Brauereien und habe da auch als Praktikant und Arbeiter ein bisschen Erfahrung gesammelt. Von ganz klein bis ganz groß. Ganz groß war also Krombacher zum Beispiel.
Oh ja, schau.
Oder so. Ne? Und habe mir da also Verschiedenes abgeguckt. Manche Sachen kann ich nicht mehr brauen, hier wie Abfüllung 80.000 Flaschen die Stunde bei Krombacher oder bei Coca-Cola. Ne, da haben wir jetzt so eine kleine Abfüllung, aber wenn es dann wieder um Sauerstoff wäre und sonst was geht. Und mein Steckenpferd ist aber eigentlich, was ich bei Krombacher auch gemacht habe, Labor. Und mein Steckenpferd sind also Hefen. Und was kann man also aus diesen Hefezellen alles rauskitzeln? An guten Sachen. Man kann natürlich eine Hefe so ärgern, dass sie auch fürchterlich viel Blödsinn macht, aber das muss man dann eben so machen, dass das was Gutes rauskommt.
Naja, das kann man mit dem Hefeteig, kann man sie auch oft
vertun. Ne? Ne, zu warm, zu kalt, zu sonst was.
Ja, ja. Du, ich jetzt einmal, wenn man so denkt ans Bier, das hat ja meistens immer so 5% Alkohol und ein Bockbier vielleicht ein wenig mehr. Beim Wein sind es immer 11-14%, bei den Weißweinen, Pottweine zum Teil 20, weil da ist ja welcher der Haltbarkeit.
Wird aufgesprittet.
Genau. Ne? Das haben ja die Engländer, die wollten immer den Wein von Portugal rüber und der hat es dann übergeschnappt und dann haben sie dann das mit dem Schnaps da rein. Ne? Jetzt ist ja dein Bockbier, das hat ja 57%, also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja schon mehr als der stärkste fränkische Schnaps bei uns.
Ja, genau.
Das ist ja Wahnsinn.
Das war zwar nicht das Ziel, stärker wie der Hochmoorgeist zu werden, in Klammern auf den ich auch schon diverse Male sehr reingefallen bin, weil er halt einfach gut ist.
Ja, der schmeckt, denn das merkst du gar nicht.
Und du merkst ihn halt
dann rum und dann haut es die um.
Und auf einmal haut er der Vanille. Ist ja nicht der Alkohol, sondern der Vanille haut er halt dann drüber.
Der Vanille ja. Schuld, ja.
Der Vanille.
Ja, wie bist du jetzt dann draufgekommen, dass du das stärkste Bier brauen kannst?
Ja.
Was war da?
Auslöser war eigentlich, sagen wir mal, alles ist ja immer ein bisschen aus der Not geboren. Du hast dich mit normalen Biere, 10 Jahre habe ich ja dann normale Biere gemacht, hell, dunkel, Weizen später auch noch vom Fass. Das ist aber auch ganz gut gelaufen. Ne, mein Fassweizen, weil da war ich dann nicht in Konkurrenz zum gnadenlos, ja, unter Braumeistern und unter der ganzen Brauszene ist ja Skudmann als das Nonplusultra-Weißbier, das darf man ruhig so sagen, bekannt und als Referenz. Und da hast du mit dem Weizen nur eine Chance gehabt, der Skudmann macht ja kein Fassweizen, also das im Fass verkaufen. Ich habe ein paar Dinge, aber alle Brauereien wollten natürlich ins fränkische Seenland reindrücken. Warum? Weil die Leute im Urlaub sind, das Bier was da in der angenehmen Atmosphäre, das wollen sie dann vielleicht zu uns dann da haben.
Ja, genau.
Also haben große Brauereien, Erdinger und. Werner Brombach, der Besitzer, der natürlich am Brombachsee hier bei uns sehr vertreten sein wollte. Und alle anderen, und da ist natürlich Feuer frei mit umsonst Garnituren und umsonst Schirme und. Da habe ich nicht so mithalten können.
Ja, ja.
Muss man natürlich auch sagen. Kleiner ist da ein wenig begrenzt. Ne, aber ich habe meine Kunden und meine treuen Gastronomen gehabt, die ich heute noch treffe und wo ich heute noch ab und zu mal sage, heute gebe ich mal ein Bier aus. Du hast mir auch immer mal Bier verkauft.
Das ist fein. Das ist ein feiner
Zug. Darf man immer alles nicht vergessen.
Ja, man sollte es nicht vergessen, gell?
Und dann habe ich halt überlegt, naja, wenn du aus der Region raus willst, zu der damaligen Zeit hat man ja nicht pasteurisiert oder sowas. Und das will ich auch nicht, dass man ein Bier so erhitzt. Das Ding, das kann man machen, da gibt es mittlerweile auch schonende Methoden dafür. Da bin ich aber zu klein gewesen und das wäre natürlich sauteuer gewesen damals. Also musst du den Alkoholgehalt erhöhen, damit das haltbarer wird. Und das ist halt etwas eskaliert. Ne? Also ich habe dann gesagt, naja, wenn es auf Norddeutschland oder was, dann muss das ja was kosten, sonst kommen ja da so viel Versandkosten, dann kommt das ja so teuer und wenn es was Besonderes ist, dann zahlen die Leute auch immer einen Euro oder einen Mark mehr und an der Flasche.
Was nichts kostet, ist nichts wert. Ne?
Und dann kann man das auch dementsprechend vermarkten und kannst auch Handelsspannen gehen, weil das muss natürlich mit Händlern machen. Endkunden ging oder geht ja nicht mit so kleinen Mengen. Ne? Das muss dann paletten. Ja. Und dann muss das effektiv von A nach B kommen. Ja, und es war dann so, dass ich dann überlegt habe, habe verschiedene Versuche gemacht, habe einen Kumpel angerufen, der war zu der Zeit Doktoranwärter in Weihenstephan. Der hat halt weitergemacht. Und ich habe gesagt, was kann ich machen? Und ja, da kannst du 11 Komma vielleicht oder 10 Komma irgendwas. Und das machen die normalen Häfen mit. Und dann kannst du vielleicht 11 draufschreiben, wie das Eco 28.
Ja.
Und das war es dann, also mehr wirst du mit normaler Methodik nach dem Reinheitsgebot und so auch nicht schaffen.
Ach, das hat der Experte
und immer wenn mir gesagt. Jemand im Leben gesagt hat, das geht nicht, dann bin ich erst aufgewacht. Dann habe ich gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Ne? Ich probiere das aus. Hab dann gedüftelt und irgendwann nach einem Vierteljahr denke ich mir, da habe ich doch meinen letzten Versuch. Das war wirklich der. Also das ist jetzt kein Geschmarri, das war jetzt der letzte Versuch. Da denke ich mir, Mensch, ins Kinder, da könnt ihr jetzt einmal nachschauen. Das habe ich schön warm gehabt. Damals war ich ja nur in Oberaschbach bei Gunzenhausen. Da war ich ja 20 Jahre und seit 10 Jahren habe ich ja hier neu gebaut. Na, habe ich überlegt und überlegt, ja, sage ich da, so habe ich doch noch was. Ne? Weil das ist immer wieder aufs Ding gekommen. Es dauert halt Ewigkeiten, auch bis das immer fertig ist. Dann habe ich mir gedacht, na, da machst du jetzt einmal eine Messung. Dann habe ich die Spindel rein. Und die Spindel, das kennt man vielleicht vom Batteriewasser oder sonst was. Und dann fupp und dann taucht die ein wenig ein und dann kannst du ablesen. Und ich tue die Spindel rein und bupp, die Spindel ist weg. Ne? Und dann denke ich mir, ja, wo ist sie denn hin? Dann ist die so weit runter, dass die dann am Boden und war kaputt. Dann denke ich mir, das Bier muss jetzt. Diese Messspindel ist praktisch einfach untergegangen.
Ach komm.
Weil die ja nur. Kennt man jetzt vom Roten Meer, wenn der Salzgehalt hoch genug ist, schwimmt man oben. Und diese Spindel, je weiter die oben schwimmt, umso mehr Zucker ist drin. Und je weiter die runter geht, umso weniger Zucker ist drin. Und das kannst du dann ablesen. Bloß die Spindel war weg. Dann denke ich mir, jetzt muss ich es einmal einschicken. Und dann habe ich 13% Alkohol gehabt. Also das, was ich wollte, um aber auch eine gewisse Sicherheit zu haben, dass egal was ist, das Bier nicht kaputt wird. Das war mein Ziel, sowas um den Dreh rum, 12-13% Alkohol, denke ich mir, super. Muss ich mal in meinem Hirn nachkramen, was habe denn ich überhaupt gemacht und was war das für Hefe und Ding und wo. Also musste ich alles aufschreiben, alles das kenne ich, kenn ich also aus dem Laborbereich, dass man das, was man macht, dokumentiert. Und so habe ich dann angefangen, das größer zu brauen. Habe das dann Donnerbock genannt, weil es natürlich gescheit donnert, wenn du den trinkst. Ne? Braukessel, Blitz, nein und Ding und wo. So waren die ersten Etiketten. Dann kam eine Brauerei und hat gesagt, Mensch, wir haben aber die Donnerbräu gekauft, mit den Markenrechten des Misserstuhl lassen. Dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir halt alles, Schorsch. Ne? Und es war auch sehr freundlich. Ne? Und
nicht bösartig.
Nein, wie man halt unter Brauern, das schön, fand ich ganz das angenehm. Das finde ich
prima,
ne? Und dann, also dann habe ich alles Schorsch gemacht. Also Schorsch Bock ist es dann geworden.
Okay.
Irgendwann hat das Geschäft überhand genommen, da hat man Geld verdient und das andere muss natürlich etwas vernachlässigen, ist immer weniger geworden. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, jetzt stelle ich komplett um. Das heißt, seit 20 Jahren,
hast du dich
seit 2017 eigentlich, muss man sagen, seit 2016, jetzt muss ich überlegen, seit 2006, also seit 20 Jahren, sind tatsächlich schon 20 Jahre, mache ich nur noch solche starken Biere. Jetzt habe ich mal wieder Dunkles gebraut. Das heißt, zu meinem Bruder seinem 50. hat es ein Dunkles gegeben, damit wir es nicht verlernen. Und jetzt zu meinem Bruder seinem 60. haben wir eingebraut, ein Schorschbräu-Dunkel ist es nicht. Das ist ein Schorschbräu-Otti-Dunkel, weil das ja für meinen Bruder sein Geburtstag zum 60er. Das wollen wir jetzt auch ein bisschen, weil ich natürlich viel gebraut habe, wenn wir ein bisschen in der Gastronomie dann ausschauen.
Aber wie kommt man jetzt dann auf diese 57%? Wie
ist ja, das hat alles eskaliert. Ne? Also ich habe 13% Alkohol gemacht. Dann, was geht noch? Ne? Mit mehr Stammwürze, schonende Kochung dann. Und dann bin ich auf 16% Alkohol gekommen. Und das war gleichzeitig nach dem Österreicher Samichlausbier das stärkste Lagerbier der Welt, weil es ja untergärig und kalt und sowas eingebraut wurde. Also es ist ein Lagerbier. Jetzt sehe ich irgendwo stehen, stärkste Lagerbier der Welt, denke ich mir, Moment mal, das hab doch ich. Ne? Und habe dann mit diesem Titel eben kokettiert, habe das auch und dann habe ich irgendwann einmal, der ist auch ein ganz netter Mensch, habe ich gesagt, pass auf, jetzt müsst ihr ein wenig aufpassen, weil ich habe ja 16%, ne? Und jetzt musst du ein wenig, naja, also aufbrauchen und das will er noch ein wenig machen und so sage ich, okay, und dann haben wir mir. Und dann waren wir im Fernsehen, Galileo auf der Suche nach dem stärksten Bier der Welt, also das stärkste Bier der Welt durch Gärung hatte ich. Ne? Dann kommt der Vox-Sender auf einmal und sagt, pass auf, wir möchten gern was drehen, das stärkste Lagerbier der Welt gegen das stärkste Bier überhaupt. Und dann sage ich, wie stärkste Bier überhaupt, bin doch ich. Ne? Nein, da gibt es einen in Berlin, der Thorsten Schoppe, Schoppi-Man oder Schoppe-Breu. Und der hat 27,6% Alkohol. Und dann sage ich, naja, aber das wird Eisbock-Methode sein. Ne? Ja, sie sollen, die tun sich mal informieren. Du kannst ja nicht das stärkste Fahrrad der Welt.
Was ist eine Eisbock-Methode?
Ja, erkläre ich gleich noch.
Ja, okay.
Du kannst ja nicht das stärkste Lagerbier der Welt, also das stärkste Fahrrad, gleich ein Motorrad vergleichen. Das geht ja nicht. Das eine ist nur durch Braun und das andere ist ja Eisbock. Das heißt, ein eh schon starkes Bier wird runtergekühlt, dass sich Eiskristalle bilden und diese Eiskristalle werden dann abfiltriert. Übrig bleibt die Mutterflüssigkeit, also das Verstärkte. Der Alkohol will nicht so stark ausfrieren wie das Wasser.
Ja, genau.
Der Alkohol zieht sich ins Bier zurück, das Wasser kristallisiert aus. Es ist fürchterlich viel komplizierter, aber jetzt erklären wir es einmal so. Und dann bleibt also übrig ein sehr starkes Bier. Und dann denke ich mir, jetzt musst du aber mal schauen, musst du mal beim Zoll nachfragen, was darfst denn du da überhaupt machen? Gut, wie lange ist denn das überhaupt Bier? Beim Wein ist es 15% die Grenze. Danach ist es ein Zwischenerzeugnis, dann wird es sau teuer. Also der Zoll kennen wir nicht, müssen wir uns informieren und vorläufige Einteilung als Bier. Die haben ja die Formulare ändern müssen, wegen mir.
Ja, das glaube ich gleich.
Ja, hoppla, jetzt komme ich. Das ist in allen Bereichen ein wenig. Also wenn der Schorsch irgendwo kommt, wird es kompliziert.
Das ist lustig, ja.
Und dann habe ich also, naja, und auf einmal habe ich 31% Alkohol gehabt.
Ach so.
Ne? Der Zoll hat gesagt, jawohl, ich darf es verkaufen. Es ist geprüft und es ist Bier. Wenn, sobald aber ein Destillat dazu käme, wäre es kein Bier mehr. Das ist der Unterschied zu dem, was du recherchiert hast, mit dem Snake Venom. Das ist kein Bier mehr, da schütt halt einer in Schottland, nicht die Brewdog, mit denen habe ich mich dann später duelliert, kommen wir noch dazu. Aber die schütten Destillat, also hochalkoholisch 96%igen Alkohol mit Bier zusammen und sagen, das ist ein Bier.
Das ist ja geschmarrig.
Das ist keine Kunst. Da steht ja keine Braukunst.
Genau.
Und
das ist richtig.
Das mit dem Eisbock, das ist dann eskaliert. Da ist eine andere schottische Brauerei gekommen und sind in den Wettkampf sozusagen Schorschbräu gegen Berlin, sind die eingestiegen und haben dann gesagt, Moment einmal, wir machen eins mit 32% Alkohol. Ja? Kann man im Netz auch immer noch nachlesen. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, was soll denn noch das? Die Schotten, was ist denn noch da los? Ne? Da habe ich gekontert und habe gemeint, jetzt ist endgültig dann eine Ruhe mit 40% Alkohol. Schorschbock, Schorschbock 40, Schorschbock Eis, also das ist alles Eisbock gewesen. Ne? Angefangen habe ich ja mit der Schöller Eistruhe von meinem Kumpel. Der hat einen Kiosk am Almesee gehabt. Da habe ich im Winter habe ich gesagt, ich will da einen Eisbock machen, kannst mir du deine Gefriertruhe ausleihen. So hat es angefangen. Dann musste ich natürlich wegen aufrüsten, alles und. Also, aber alles immer noch nach dem Reinheitsgebot. Das ist nicht schwer zu glauben. Aber dadurch, dass die Flüssigkeit, das Bier ja übrig bleibt, ist es immer Bier.
Ist es immer Bier. Ne?
Vorausgesetzt, der Zoll spielt mit und der Zoll sagt, jawohl, wir haben das getestet, es hat auch biertypische Eigenschaften und. Ne? So, muss ja jedes alles immer stärker und dann wieder getestet werden. Ich habe also 40 gemacht, die haben gekontert mit 41. Ne, und haben an der Brewers Conference in Schottland, wollten die dann ihr 41%iges neues, stärkstes Bier der Welt und singen war vorstellen. Da habe aber ich schon Gerbert an 43%. Da habe ich eine fränkische, die Petra Wetzel, die ist aus Franken, die ist nach Schottland ausgewandert. Die hat es schon mitgekriegt. Da sagt sie, Schosch, die wollen da was vorstellen und noch stärker. Da sage ich, das kann ich mir schon vorstellen, dass die wieder machen, aber ich bin ja auch schon dran. Ne? Du sagst, wann hast du das fertig? Ich komme vorbei. Ich bin in Franken, ich hole mir zwei Flaschen. Also Craft Beer Konferenz, die zwei von BrewDog stehen auf und halten das neueste, stärkste Bier der Welt in die Höhe. Ne? Und die Petra steht auf, hält meine zwei Flaschen mit 43% in die Höhe und sagt, das stimmt ja gar nicht. Ne? Der Schorsch hat ja schon wieder stärker wie hier.
Herrlich, 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 herrlich.
Also total klasse und Interview, London BBC Radio und was da alles war, also es war schon Ding. Ne? Und ich habe immer gesagt, es ist erst vorbei, wenn ich sage, dass es vorbei ist. Dann haben die nämlich ein Bier mit 55% gemacht.
Ach Gott.
Und dann haben die mich interviewt und dann sage ich, naja, jetzt wenn ich aus dem See der Tränen endlich mal wieder aufgestanden bin oder aufgetaucht bin, dann mache ich weiter. Ja, wieso weiter? Das Bier heißt doch End of History. Und dann sage ich, ja, wenn die aufhören, ich höre nicht auf. Ne? It ain't over till my work is done, habe ich gesagt. Exactly. Also auf Deutsch gesagt, auf Fränkisch, vorbei ist erst, wenn der Schosch sagt, dass vorbei ist.
Genau.
Ne? Hab dann mit 57, ich bilde mir ein, das war 2011, 57% Alkohol, das neueste, stärkste Bier der Welt. Und seitdem hat keiner mehr versucht, mir in die Kohltasche zu pinkeln.
Ne? Super, super. Also, das ist jetzt echt toll. Hast du dann, da war doch irgendein so Rekord 2011, wie war das da, was gab es da? Ein Weltrekord, war das 2011?
Das war dann meine.
Das war dann das.
Genau,
ne?
das war dieses 2011, habe ich dann final gekontert. Die vom BR-Quersendung waren wir mal mit, mit diesem Wettkampf. Die haben das dann schön gemacht, weil die haben das auf eine Art Boxwettkampf so ein bisschen umgearbeitet. Also der finale Konter, der Knockout kam dann, der endgültige kam dann 2011.
Also das war ja dann, du hast eine Konkurrenz der gehabt da in Schottland, das war der BrewDog, ne, der Brauhund.
Genau.
Ihr könntest ja eigentlich mit mir nach Schottland fahren im Juni und den Loser mal ein wenig Auswahl von deinen Biere mitnehmen.
Naja, die gibt's jetzt nicht mehr, die sind pleite.
Aha, okay.
Die haben ja weltweit mit Hedgefonds und sonstigem, die haben sich riesig aufgeblustert mit Investoren und Dingen. Und irgendwann muss man natürlich, kommt man natürlich in der Realität an, dass man das alles auch verkaufen muss. Die haben über 220.000 Privatinvestoren, die gehen ja jetzt auch leer aus.
Ach komm.
Ne? Ist im Moment ein wenig eine blöde Geschichte, aber ich habe mir immer gedacht, Josh, bleib klein. Ne?
Genau.
Mach mal dein Wort.
Ja, ne? Schon recht.
Aber auch keine großen Storys immer draus gemacht, sondern es war halt so, dass das Bier praktisch stärker wurde und stärker wurde. Die Leute haben gesagt, naja, Josh, boah, ist ein bisschen boring. Die anderen haben Storys außenrum gemacht.
Um Gottes Willen. Ne?
Aber die anderen haben halt Videos gedreht und mich verarscht und sonst was. Da habe ich mir gedacht, naja, ist mir ja wurscht. Ich mache halt einfach stärker. Ich konzentriere mich da drauf. Genau. Und das ist auch jetzt, sagen wir mal, meine Glaubwürdigkeit, dass ich nicht so wie Clown Brewers, haben sie es dann genannt, dass die halt immer Storys machen und oft hat es halt nicht gestimmt. Und ich habe es halt tatsächlich gemacht und das ist.
Ja, du heuchel mal schon schwer, kauft denn jetzt grundsätzlich so dein Bier? Es ist ja nicht so ein Vesperseidler, wo man dann, wenn man einen Schinken gegessen hat, einen Durst hat und trinkt jetzt schnell einmal dein Bier runter.
Ja, das wird ist ja fatal. Das wird ein kurzes Vesper.
Das wird
ein kurzes Vesper. Das sind zum Beispiel Leute, die sagen, ich fahre zu meiner Verwandtschaft und da trinken wir das einmal zu dritt, zu viert. Genau. Also ich habe nie damit geworben, dass ich es auch. Was weiß ich was, ein Maß Bier, eine Maß Riesenrausch oder sowas oder so, die stärkste Maß der Welt oder so, die mit den Titeln schon, aber mittlerweile auch mit viel Spezialmalzen und sowas gehen wir halt wegen auf Aroma. Ne? Das heißt, ich will den Leuten, wer meine Kundschaft ist, sind die Leute, die offen sind und die sagen, ich will einmal den Begriff Bier, was der Schosch sagt, den Begriff Bier erweitern. Ne, ich will das einmal, auch einmal trinken. Oder er sagt, Mensch, das kann ich mir dauerhaft vorstellen, wie ein Whisky oder wie ein Ding, dass man das auch so trinkt.
Ja. Ne? Ich habe ja von dir das so ein schönes Fläschchen gekriegt mit 57%. Und das habe ich mir dann ein wenig kalt gestellt.
Ja.
Und dann habe ich das wirklich in einem ganz edlen Rosenteiggläsler mir kredenzt, weil das muss würdig sein. Ne?
Genau.
Und habe das wirklich mit kleinen Schlückli, habe ich immer wieder, also es war köstlich, muss ich sagen.
Man muss sich da langsam nähern. Ja, und dieses, ich sage jetzt gerne, das Volumen trinken, ist mit meinen Bieren ja gar nicht möglich. Wenn einer jetzt sagt, oh, und so viel Bier und Alkohol ist so schädlich, mein Bier ist relativ gehoben im Preis. Ja, also wenn sich einer voll saufen will, dann wird er dieses Bier nicht dazu nehmen, weil vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es was anderes.
Man soll das genießen. Man soll das vor die Säue schmeißen, ne? Das ist ja auch klar. Ne?
Lagerfeuer, sagen wir mal, Stammtisch, dass man sagt, schau mal, was ich da habe. Rubin mit Rotmalz, Black Stout, schwarzes Bier mit so viel Röstmalzen, dass sogar gesagt haben, also mit der Stammwürze, mit der Sudhausarbeit und Ding, das geht auch gar nicht. Und das ist auch, sagen wir mal, immer ein bisschen so mein Antrieb gewesen, immer wenn jemand gesagt hat, das geht auch gar nicht, ne? Wie bei den 13%, da habe ich gesagt, gewusst, das geht schon. Und nur so kannst du neue geschmackliche Horizonte. Eine Sorte, das Blond ist mit Sekthefe vergoren.
Mit Sekthefe
und einem Hopfen gebraut, der so weißweinige Aromen freigibt, wenn man kalt dazu gibt. Ne?
Jetzt muss ich, weil du Hopfen sagst, ich war mal drüben bei Budweiser in Amerika, in St. Louis. Ne? Und da habe ich dann einen Brauer getroffen, der war Bekannter von der Familie, wo ich früher gearbeitet habe. Und der hat gesagt, er fährt jedes Jahr, er kommt rüber nach Spalt und kauft von denen einen Hopfen, weil der bestimmte Bitterness hat, die brauen.
Ja.
Das hat er mir damals gesagt. Da wurde dann, habe ich gesagt, die wohnen ja nicht weit weg von Spalt.
Ja.
Ne? Und wo kriegst jetzt du so deinen Hopfen? Sind das immer verschiedene
Wenn ich Spezialhopfen brauche, sagen wir mal dieser Blanc-Hopfen, dann schaue ich aber, dass ich den von der Spalter Hopfenverwertungsgenossenschaft, die haben ja auch alles, auch wenn sie es nicht in Spalt anbauen, rufe ich den Braun an und sage, ich brauche das und das und das. Dann kann der mir genau sagen, ja, das bauen wir mittlerweile bei uns auch an, das ist mir dann am liebsten oder in Dings. Und mein Grundhopfen, wo ich praktisch brauche für die Grundbittere und dass ich sage, die Finesse ins Bier rein, da brauche ich natürlich einen Spalterhopfen dazu. Also Spalter, im Spalter Anbaugebiet angebaut, der Originalhopfen aus hier und der Spalter Select, auch ein Spalter Hopfen, der hier angebaut wird. Weil da sind wir dann schon so heimattreu und sagen, wenn man schon so ein Hopfenanbaugebiet vor der Tür hat, dann kauft man natürlich auch oder die Haller, den sogenannten Spalter, also Anbaugebiet Spalt, Hallerdauer Bälle ist die Sorte. Ne? Mhm. Dann kaufe ich natürlich die Perle als Grundhopfen aus Spalt, aus der Spalterregion.
Pellets?
Ja. Pellets, ne? Ich nehme den Naturhopfen nicht, weil bei mir alles mittlerweile geschlossen gebraut wird.
Ja.
Und das, der Vorteil ist, wenn du so starke Biere machst, durch den Hopfen kommt ein bisschen Ding rein, das ist auch, naja, ich will praktisch manche Werte, will ich nicht so hoch haben. Nitrat zum Beispiel wird über das Blatt, kennt man vom Salat, der hat auch relativ viel Nitrat. Und wenn du natürlich so extrem brauchst wie ich, möchtest du, dass du Schadstoffe oder sowas möglichst raushältst. Gerade wenn es dann angereichert wird.
Ja, ist schon klar.
Diese Eisbock-Methode ist ein sehr sauberer, reinigender Prozess zwar auch, aber und deswegen sind die Pellets eigentlich eine Verbesserung beim Hopfen, weil da die Mittelspindel und die Deckblätter raus sind. Dann habe ich nicht so viel Blattmasse, weil ich ja sowieso so viel Feststoffe dann habe.
Ja, schon klar.
Ne? Und das ist trotzdem noch ein Hopfen. Also es ist, was ich nicht mache, ist der Hopfenextrakt. Ne? Das sind dann Auszüge aus dem Hopfen, das kommt dann von China im 200 Liter Fass und sonst was. Ne? Und da wird es dann beliebig und da wird es dann, also das muss ich jetzt nicht haben.
Ne? Ja, also dein Bier hat ja recht viel Alkohol und darum ist es ja auch haltbar. Ne? Also man kann ein Fläschle aufmachen, kann das dann in den Kühlschrank stellen und kann das immer wieder mal...
Man muss nur beachten, dass man es ordentlich verschließt mit so einem Limonadending vielleicht, dass die Kohlensäure nicht rausgeht und es kommt ja Luft rein. Das heißt, die Kohlensäure geht vielleicht raus, es wird ein wenig Lack und die Luft oxidiert das Bier dann, also wenn es einmal auf ist, eigentlich ist es immer am besten, wenn man es trinkt.
Ja, ne?
Oder dann zu dritt, oder dann soll ja auch eine gesellschaftliche Sache sein, schau doch mal, was ich da habe und dann trinkt man zu viert oder zu dritt oder zu viert, trinkt man mal so ein Fläschchen und dann ist
ja eigentlich ein wenig, ich habe so wie ein Likör gestern gewesen, ne?
Genau.
Für mich so, das war ganz toll. Jetzt, warum gibt es denn jetzt auf deine Flaschen generell keinen so einen easy Bügelverschluss, sondern...
Ja, haben wir gehabt,
ja.
Ne? Der Bügelverschluss hat nach Jahren ein bisschen das Problem, dass die Kohlensäure sich verliert. Deswegen haben wir auch ein Siegelwachs über dem
Ding. Ja, das Ding. Wollte ich bei meiner nächsten Frage. Ja.
Der Siegelwachs, wenn man so Bügelverschluss hat, diese Mini-Bügelflasche bei den Mini-Weltmeistern, da ist die Anpresskraft oder die Arbeit, die da an dem Bügel, an dem Gummi ist, so wenig, dass das nicht bricht.
Ja,
ne? So. Aber bei den normalen Flaschen mit dem Bügel, aber das ein wenig, weil die sich das ausdehnen und dieser Siegelwachs, obwohl er elastisch ist, bricht dann mit der Zeit. Da kann auch der Sauerstoff, wie beim normalen Kronkorken, kann der Sauerstoff durch. Und deswegen sagen wir, alles tun, um, wir haben ein Produkt, das die Leute vielleicht nach 10 Jahren erst aufmachen und sagen, wie verändert sich das Bier über die Jahre.
Ja,
und da ist das so eine böse Oxidation. Ist doch nicht gut. Das heißt, wir tun alles, die Flaschen ein wenig beschichten, dass nicht so viel Licht reinkommt.
Ah ja, das war das Nächste, ne? Weil ihr habt ja fast keine Glasflaschen, sondern meistens Ton, glaube ich.
Genau, Tonflaschen oder beschichtete Glasflaschen.
Ja, oder beschichtet,
damit kennt man von so einem Bier, das in die grünen Flaschen ist. Früher haben die Maurer gesagt, aus einer grünen Flasche saufen sie nichts.
Ja,
die
stimmt.
Die haben es gleich kaputt geschlagen, dass die nicht wieder zurückkommt. Ne?
Habe ich auch mal gehört,
weil, grünes Glas lässt grünes Licht durch und diese grünen sind relativ hochenergetisch, das heißt, die Hopfeninhaltsstoffe werden oxidiert und dann gibt es, also gerade bei Pilz und sonst was, gibt es so einen ganz komischen Stinktiergeschmack, sagen wir. Das ist der sogenannte Lichtgeschmack.
Sag bloß,
und wenn du natürlich so ein starkes Bier hast, gut Hopfen drin und über die Jahre und es steht irgendwo offen, hast du natürlich dann eine Verschlechterung und deswegen machen wir gerne mal, dass man es
Ding.
Also wie gesagt, das sind alles natürlich auch optische Anreize, dass man sagt, das soll ein wenig anders schauen und mit dem Siegelwachs. Aber es hat alles, ich bin eigentlich Techniker. Ne? Also es hat alles einen technischen, was ich mache, ist ein technischer Hintergrund.
Ja, aber du bist schon Designer auch ein wenig so, glaube ich, ne?
Manche Idee oder sowas macht man dann
hast
schon.
Hast jetzt du dann nur die 0,33 als gängigste oder auch so halbe Liter?
Halbe Liter haben wir gehabt, Keramikflaschen.
Aha,
ne?
Aha.
Da haben wir aber das Problem gehabt, dass der Hersteller dann nicht mehr liefern konnte oder nicht mehr durchgängig liefern konnte. Und dann haben wir gesagt, gehen wir halt auf die Glas. Die Glasflasche kriege ich immer und lassen die beschichten, weil es auch fürs Produkt besser ist. Die
okay.
Tonflasche ist natürlich trotzdem fürchterlich schön.
Gibt es jetzt da dann so Gebinde, so Einzel-, Dreier- oder Sechser? Oder ist das
Maschens haben wir es als Einzelflaschen.
Okay.
Es kann einmal sein, dass wir so ein Geschenkpack oder sowas haben. Für die Dingflaschen haben wir auch so Einzelverpackungen. Für die Glasflaschen 0,33, dass man sagt, man kann so ein bisschen ein Geschenk draus machen.
Man kann ein wenig ein Geschenk draus machen. Und welches ist jetzt das beliebteste wahrscheinlich? Ist das
also die gängigsten Sorten, die auch die oft gelistet werden, sind die 13%, weil die sich halt gut verkaufen. Da ist der Verkaufspreis noch nicht so hoch. Und dann hat man einfach ein breiteres Publikum und kann sagen, probiert das einmal. Ich habe welche, die ganz starken. Aber die Evolution ist schon immer noch so, dass man sagen muss, man muss erst einmal eingewinnen. Dass man sagt, man muss erst einmal, wir haben einmal eine Verkostung gemacht mit Leuten, die also mit ganz starkem Bier gar nichts zu tun hatten. Und die konnte ich also dann begeistern, dass ich sage, wir haben angefangen mit einem Dunklen, dann mit einem Bock, dann mit meinem 13er, dann mit dem 20er, 30er und dann war damals das stärkste das 43er. Und dann haben wir noch was gemacht, das 43er, so wie wir die Treppe hinaufgelaufen sind, die alkoholische, sind wir aber nicht runtergelaufen, sondern ich habe dann gesagt, so und jetzt trinken wir das Dunkle vom Anfang nochmal. Das war wie Wasser, weil die Zunge natürlich vorstellen. Dann dementsprechend...
Ja, die hat ja, ist ja ganz anders ausgerichtet.
Habe ich gesagt, also ich muss, die Leute müssen auf eine gewisse Reise, oder sie kennen mein Produkt und sagen, erstens, okay, ich fange mit dem 13er an. Ne? Aber ich gehe nicht gleich auf das 30er oder sowas. Man muss sich da erst ein wenig einbringen. Und dann kann man sagen, Aroma-Entdeckertour, was sind da Eichenfass gereifte Biere, wo diese Eiche, diese Vanille dann, alles, was man aus dem Whisky raus, kann man also aus diesen Starken, die meistens Eichenfass gereift sind,
bei mir. Hast du mehrere Eichenfässer dann da? Oder wie ist
ich habe die meisten habe ich jetzt verkauft.
Ja. Wie lange halten die so?
Bei mir, weil meine Biere ja natürlich sehr dominant sind, muss die Eiche schon durchkommen. Das heißt, wenn ich normale Barrique, hieß die Serie,
Cuvée
Barrique, genau. Ja. Und da habe ich 12 Stück gehabt. Das heißt, ich habe immer 4 Stück gekauft. Wo
kriegst du die her? Sind das dann neue?
Die sind neue Fässer und zwar gibt es da, das sind Weinfässer, also nicht Bierfässer. Die Bierfässer werden ja beschichtet. Die Weinfässer müssen so gearbeitet werden, dass sie mit dem Produkt dicht werden.
Genau.
Und die habe ich da aus der Pfalz. Ja, dann habe ich 500 Liter auch gehabt, das waren jetzt meine letzten, da habe ich 8 Stück gehabt. Und dann verkaufe ich die wieder weiter, zum Beispiel an Whisky-Hersteller, so ein Finishing in solche Fässer machen. Und habe mir also ein 6000 Liter, weil der Schorsch muss ja alles eskalieren, hätte ich beinahe gesagt, ein 6000 Liter Fass habe ich gesehen, das habe ich mir dann kaufen müssen.
Sag bloß.
Da ist das Fass heißt also Fett Schorsch. Das schaut ein wenig aus wie ich. Groß und rund.
Das ist doch schön.
Und dieses 6000 Liter Fass, da haben wir jetzt schon die zweite Belegung drin. Die erste Belegung war nur für die Teilnehmer von diesem Crowdfunding. Die zweite kommt jetzt demnächst auf den Markt.
Okay.
Mit vielen verschiedenen Spezialmalzen. Das ist der Fett Red Schorsch dann. Also Rotmalze, wie man es von Nürnberger Rotbier kennt und so. Und das haben wir jetzt eine 14%ige Variante, wo wir die 6000 Liter waren 14% Alkohol und aus einem Teil haben wir eins gemacht mit 17% Alkohol an Eisbock. Also gibt es jetzt bald zwei verschiedene Varianten.
Schau her. Gibt es dann da ein Angel Share auch?
Ja, ich muss ja schon probieren.
Nein, ich meine nicht so. Du weißt schon, was ich sage, wieso, dass ich was verflüchtige.
An der Steuer vorbei?
Nein, verflüchtigt.
Ich weiß. Also der Angel Share war immer, wenn ich nach Feierabend einmal probiert habe. Weil ich bin ja ein Engelchen. Was ich übrigens auch darf.
Ja, freilich.
Du hast ja pro so und so, aber nie diese Sätze nie aus. Oder Haustrunk oder was brauche ich da jetzt auch nicht so fürchterlich viel. Aber es verdampft schon was. Wenn du das Fass zum Beispiel hier in der Halle und es hat im Sommer mal 25 Grad.
Was hat denn das Fass da hinten für Kapazität, das Holzfass?
Das hier ist 6000 Liter.
Das ist der 6000 Liter.
Das ist der Fett Schorsch.
Das ist der Fett Schorsch, genau.
Und das hat ja praktisch auch Je kleiner das Fass ist, umso eher verdunstet was. Ne? Je größer das Fass ist, umso weniger Einfluss. Dadurch, dass das Bier ja ein Jahr da drin ist, muss man natürlich schauen, ist der Einfluss des Holzes nicht ganz so pro Liter und Holzoberfläche, aber es verdunstet natürlich schon was, das ist klar. Ne? Also es geht ein bisschen Alkohol wieder raus, komisch. Es hängt aber von den Bedingungen ab. Ne? Aber hier muss es relativ trocken sein in der Halle, weil ja alles andere nicht schimmeln soll. Deswegen geht da doch ein bisschen was verloren. Ich hatte mir eigentlich mit 36 Stammwürze ein bisschen mehr Alkohol erwartet, aber die Messung im Edelstahltank, wo die Hauptgärung, also 8 Monate, bei anderen ist die Hauptgärung nach 3 doch rum, aber wenn es also stark ist, 7-8 Monate Hauptgärung, hatten wir über 14% Alkohol und es hat dann etwas verloren durch das Fass eben. Also es gibt schon ein bisschen was ab.
Hör ich einmal, du hast recht viel Sammler, ne? Die sammeln, die sammeln regelrecht. Jedes Jahr kappen die.
Genau, also diese Sammler, deswegen haben wir beim Weltmeister nicht bloß die Minis, wo man, die Minis sind dafür gedacht, dass 2 oder 3 Leute kaufen sich ans miteinander, schenken das einmal ein und dann können die einen Haken dran machen. A, sie wissen, wie es schmeckt und B, können sie sagen, ich habe das stärkste Bier der Welt probiert. Und die Sammler Edition, das ist für die, die wollen sie es hinstellen. Das gibt es ja beim Whisky auch. Es gibt die Konsumentensammler, die trinken es dann irgendwann weg. Es gibt die Sammler, die es gar nicht trinken und nur stehen haben. Teilweise auch als Wertsteigerung. Also ich habe jetzt schon Flaschen aus der Anfangszeit gesehen, mit 50%, die für knappe 1.000 Euro irgendwo angeboten werden. Ob sie gekauft werden, weiß ich nicht. Aber ich bin kein Sammler, deswegen habe ich mich damit noch nicht so beschäftigt. Ich verkaufe immer alles und das Sammeln und dieses Wertsteigern von mir aus, das gönne ich den Leuten. Des Dings, ne? Also es gibt jedes Jahr Auflagen und da gibt es Leute, die dann jedes Jahr sagen, ich hätte gern die ersten Nummern.
Brauche ich wieder.
Ne? Und 1 bis 10 sind dann fürchterlich begehrt und dann waren die vollkommen geschockt, dass ich und am Anfang gesagt habe. Und
dann deine Unterschrift mit drunter.
Teilweise, wenn die wollen oder was, dann macht man halt eine Unterschrift drauf.
Ne? Du schaust, ich war in 115 Ländern schon. Also, und dann war ich einmal im Singapur im berühmten Raffles Hotel. Ne? Und da war ich an der Bar gesessen, jetzt sehe ich da einen ganz berühmten Kräuterlikör von uns, aus 56 Kräuter, der mit dem Hirschgeweih. Und da war ich so perplex, dass man das in Fernost auch kennt und schätzt. Ne? In welchem Range bist du vertreten mit deinem Bier? Wo kann man sagen, ist das schon überall hingeliefert worden oder gekauft worden?
Also es gibt schon viele Länder, wo wir vertreten waren oder sind. Mein Hauptkunde ist eigentlich im Moment Vietnam. Mein größter Kunde war eigentlich in China, aber die schwächeln im Moment ein bisschen. Und ich wollte denen eigentlich nicht jetzt, dass ich denen einen anderen Importeur vor die Nase setze, sondern da hat man eine gewisse Treue und dann wartet man halt, bis es wieder besser geht. Im Moment ist Vietnam ganz groß, Italien, Belgien, Niederlande.
Okay. Gehst du dann auf Messen?
Nein.
Nicht?
Nein, Sushi bin ich nicht.
Ach ne? Komm.
Die Brei hat dann,
markant?
Nein, markant, genau.
Ja.
Da musst du dann stehen. Ich war früher, das mit Craft Beer noch war, war ja ein bisschen auf die Craft Beer messen und dann musst du stehen und erklären.
Du hast Familie und ich denke, dass das weitergeführt wird, oder?
Ja, mein Sohn ist jetzt 15. Habe ja relativ spät losgelegt. Und der hat als 7-Jähriger, glaube ich, da war er 7, hat er gesagt, das mit dem Bierbrauen, das macht er mal nicht, weil dann muss ich ja so viel arbeiten wie der Papa. Aber er war jetzt dabei schon einige Male, er hilft ein wenig. Er hat jetzt Interesse ein bisschen dran, ist handwerklich wunderbar. Auch ganz interessiert, macht tut Messer schmieden und alles schon. Ne? Und war auch bei einem Geburtstagsbock. Hat er mitgemacht für den Bruder oder für seinen Onkel.
Schön,
dann.
Für den Onkel, ne?
Also wenn er mal mahnt, deswegen ist er ja auch ein Jan und heißt Jan Georg. Das heißt, sollte er mal sagen, er hat Interesse, die Brauerei zu übernehmen, dann ist er ein Jan Georg, dann kann er auf Schoschler machen.
Schoschler auch noch,
Wenn er nicht hintendiert, ist auch gut. Ne? Dann muss man halt rechtzeitig schauen, dass man sich jemanden herzieht. Und meine Tochter ist 11. die sehe ich eigentlich vom Typus, ist die auch ein bisschen so wie ich, die sehe ich eigentlich auch in der Brauerei irgendwo.
Ja,
ne?
Also kann die, ich mir auch gut vorstellen.
Man hat ja heute viel Hilfsmittel, ne? Man muss ja nicht mehr alles schwer rumtragen.
Ja, genau. Ne?
Das Einzige, was man sagen kann, was der Nachteil ist, ist einfach, oder was, dass die Männer einfach im Durchschnitt schwerer arbeiten können, aber heute hat man halt Hilfsmittel und automatische Reinigung und sowas, also kann man da schon viel machen. Und zum Glück geht auch die Zahl der Brauerinnen und die Frauen, die sich fürs Brauen entscheiden, geht steil nach oben. Ne? Es ist zwar immer noch nicht pari, aber man muss ja immer bedenken, die Urform des Bierbrauens, bevor es bei den Mönchen gelandet ist, in den Klöstern, kam ja von den Frauen.
Von den Frauen.
Die Frauen waren dafür verantwortlich, das Bier zu Hause zu brauen.
Sowas.
Und daraus haben sich übrigens auch die heute Kaffeekränzchen, früher waren das Bierkränzchen, da haben die Frauen sich ausgetauscht,
so war das,
die Rezepte und da waren die Frauen für die Dinge, die genetisch kann man jetzt auch, genauso wie man sagt, die Frauen sind genetisch bedingt im Durchschnitt etwas nicht ganz so kräftig, kann man aber auf der anderen Seite sagen, die Frauen haben ein besseres Geschmacksverständnis, ne? Und das kann man jetzt auch zum Beispiel, könnte man, wenn man Argumente bräuchte, könnte man sagen, die Frauen haben eigentlich ein bisschen mehr Gefühl für Geschmack oder sonst was.
Das hast du jetzt schön gesagt, das finde ich ganz toll. Ja, also jetzt muss ich dann noch schnell ein wenig was sagen. Also der Schaschbock, ne, das ist also nicht so ein Snack für zwischendurch. Also wenn jetzt einer denkt, der könnte jetzt schnell ein Fläschchen Schaschbock zum Einklang vom Feierabend austrinken. Also der sollte sich das vielleicht einmal ganz gut überlegen. Ne?
Ja, das ist ein wenig wie beim Wein. Ne?
Ja, ja, ja.
Du kannst nicht unterm Doch oder du kannst nicht oben der Flaschen Wein wegkneppen. Beim Bier kommt noch dazu, dass es ja Kohlensäure hat. Und die Kohlensäure hilft ein bisschen. Das kennt man ja beim Sekt. Der Sekt hat 11%, haut aber stärker rein wie ein Wein. Warum? Weil die Kohlensäure, transportiert ein wenig die kitzelt ein wenig an die Schleimhäute, die nehmen wir dann das besser auf.
Das hat jetzt ganz toll erklärt, ganz toll erklärt. Ja, also der Schaschbräu, der empfiehlt allen Kunden, also die sollen immer bei diesen Bierchen von ihm ganz kleine Schlückli machen, das wirklich auf der Zunge zergehen lassen und man sollte es in einem kleinen, bauchigen Glas kredenzen. Das soll auch wie ein Wein sein, man soll ihn ein wenig atmen lassen. Und dann hat man alle möglichen Geschmackswelten und die haben dann Zeit, sich zu entfalten. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Naja, und der hohe Alkoholgehalt, das haben wir schon gesagt, das ist dann so, dass sich auch das Bier, für, auch wenn es geöffnet ist, gut hält. Es ist also kein Grund zur Eile, dass man das schnell wegtrinken muss. Und wir empfehlen auf jeden Fall in Schosch seine feurig, dunkle, fruchtig, malzige Kunstwerke. Die soll man alle mal durchprobieren. Und also es ist nicht so easy zu trinken wie ein Glanzpilzler, aber es ist ein grandioser Genuss. Und es sollte jeder mal in Genuss kommen und soll sich einmal da eintrinken. Also ganz in kleinen Maßen und die ganze Variation vom Schosch seiner Palette. Schosch, ganz schnell, wie viele Sorten hast denn du mittlerweile? Was kann man da sagen?
Also es gibt 11 Kernbiere. Da geht es eher darum mit dem Export auch, diese starken Sachen. Und dann habe ich immer wieder limitierte Auflagen, wo man sagt, da geht es einmal ins Rot. Ne? Rotes Ale, also Obergärig oder dieses Blond mit diesem weißweinigen Charakter. Ich habe auch schon Kirschbier gebraut, also so ganz stimmt es das nicht, dass der Schosch alles nach dem Reinheitsgebot macht. Ne? Das ist mir zufällig eskaliert dann mit 15% Alkohol. Das war aber eher ein wenig so, um die bayerischen Reinheitsgebotsfanatiker ein bisschen zu ärgern. Ne? Hatte auch zufälligerweise 15,16 Reinheitsgebot von 16% Alkohol, ne, und nennt sich Forbidden Fruits in Bavarian Paradise Serie.
Ah, die verbotenen Früchte.
Die verbotenen Früchte.
Im bayerischen Paradies.
Ja, ist aber sehr gut angekommen, weil natürlich das wahnsinnig kirschig ist und wahnsinnig Dings. Also da kann man dann schon. Ne?
Ja.
Aber grundsätzlich ist es so, ist eigentlich das, was ich oder mein ich bin nicht stolz. Sagen wir mal, stolz kann man nicht sagen. Stolz bin ich nur, wenn der Braumeister sagt, das geht doch gar nicht und ich schaff's dann. Und stolz bin ich, dass ich diese Rekorde alle, stärkste Lagerbier, ja, stärkste Weißbier, ja, stärkste Weißbier nach Reinheitsgebot, ja, stärkste Weißbier nach was weiß ich was, aha, alle, wie gesagt, nach dem Reinheitsgebot braue.
Schön. Ja, das und ist eine saubere Sache.
Und ich habe damals gesagt, ja, weil die immer gesagt haben, wann ist denn mal Schluss mit dem Alkohol? Erstens einmal, wenn ich keinen Konkurrenten mehr habe. Mhm. Im Moment sieht es nicht so aus. Junge Braumeister, ist mir ist langweilig, hopp, mach doch mal. Ne? Nein, mhm, im Moment schaut es nicht so aus, wie wenn da jemand käme, okay, und mich kitzeln könnte.
Ja, das, ne? Das ist so toll, ne?
Ich würde aufhören, wenn es geschmacklich wirklich überhaupt nichts, mhm, mehr, mhm, ist, mhm, mit dem hohen Alkoholgehalt. Und ich würde aufhören, wenn ich das Reinheitsgebot verlassen müsste, dass ich mit schnell verkehrbaren Zuckern, mhm, oder sowas arbeiten müsste, um dann noch stärker oder noch, mhm, besser zum Runterfrieren zu kriegen. Ja. Dann sage ich, wo ist die Grenze erreicht? Dann ist die Grenze erreicht. Wenn ich banschen muss, dann höre ich auf.
Ja, ja, also das war jetzt so interessant bei dir, Schorsch, muss ich wirklich sagen. Wir haben jetzt lang miteinander plaudert. Ich habe natürlich einen Haufen Fragen gehabt. Bin ja ein wenig unbedarft. Ich habe mich da nicht so arg auskennt. Ja,
also für unbedarft hast du jetzt mit den bauchigen Gläsern.
Hab ich schon.
Ja, diese Bieraromen sind ja wie beim Wein. Ja. Die müssen in die Nase dürfen. Das heißt, vorm Riechkolben, vorm Zinken ist das sogenannte, der Fachmann würde sagen, orthosnasal, also vorm Zinken.
Genau.
Und was man in den Mund reinnimmt, geht dann als Dampf nach oben, das ist dann retronasal, jetzt also geht dann von hinten in die Nase.
Von hinten in die Nase.
Schmecken auf der Zunge tut man ja nur süß, sauer, salzig, Umami, das ist dann Maggi, ne? Und was haben wir jetzt vergessen? Eins haben wir vergessen. Also sechs sind es mit Fett. Fett geht man jetzt auch davon aus, dass, oder fast sieben. Das heißt, alles andere, was nach Vanille schmeckt nicht, sondern riecht man nur. Und dieses Riechen von den Riechzellen in der Nase plus diese Grundgeschmäcker auf der Zunge werden im Gehirn zu einer Information verarbeitet.
Also du bist ja richtiger Wissenschaftler.
Also muss man, das lernst halt mit den Jahren, muss man dafür sorgen, dass diese Aromen, die man da unbedingt rauskitzeln will, vanillige Töne aus dem Eichenholz, diese Beerenfrüchte, dieses Rote, diese Reife, Rosinen und Sherry, Portwein, alles, was sich da bildet, kann ich natürlich nicht sagen, halt euch die Nasen zu und kipp's runter, sondern ich muss das über die Nase wirken lassen. Also spielt, was der normale Techniker, Braumeister sagt, naja, dann nimm mal halt ein Glas und dann saufen wir es halt, spielt in dem Fall eine fürchterlich wichtige Rolle. Daher kommen ja auch die ganzen verschiedenen Biergläser oder auch beim Wein. Der Weißwein lebt nicht so stark von dieser unglaublichen Aromatik, deswegen ist das Glas etwas schlanker, etwas nach oben gerichtet. Das Rotweinglas braucht schon etwas mehr Intensität, weil diese Aromen rauskommen müssen, sonst ist es zu flach. Ne?
Ja, also das
Pilzglas ist ähnlich, da brauchen wir nicht auf die Aromatik. Ja. Das Weizenglas geht nach oben auf, weil das Weißbier auch von diesen Gärungsaromen, die über die Nase gehen, lebt. Ne?
Ja, also ich, mein Mann und ich, wir sind oft einmal, ich weiß nicht, ob Riedelglas in Kufstein, ne?
Ja.
Die haben ja für jeden, für den Chardonnay, für den Silvaner, haben die ein Glas, ne?
Genau.
Die haben, also das ist Wahnsinn.
Jetzt kann man es natürlich da auch übertreiben.
Ja, natürlich kann man es übertreiben.
Ne? Aber die wollen ja auch was, die wollen ja auch was verkaufen.
Das hat er halt unwahrscheinlich beeindruckt, das stimmt. Ja. Dann ist mir ein Sektglas runtergefallen, dann hat er gesagt, komm, dann fahren wir zu Kufstein und holen das Sektglas, bloß, dass wir ein wenig einen Ausflug machen. Ne?
Ja.
Naja, also lieber Schorsch, das hat mich jetzt riesig gefreut und was uns auch noch ganz bewegt ist, dass demnächst dein Bier auch auf dem Hesselberg angeboten wird und dann kommt das stärkste Bier der Welt auf dem Hesselberg und da freuen wir uns ganz ungemein und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Also das war wirklich ein Highlight, mit dir da zu plaudern und alle die Informationen zu kriegen, die unsere Hörer hören können. Und jetzt denkt ihr mal so ein Bier probieren vom Schorsch und sagt eure Meinung. Gell? Das ist wirklich ein Highlight.
Wunderbar.
Ich bedanke mich ganz herzlich, Schorsch.
Hesselberg hat für mich auch einen besonderen Bezug.
Ja, sag es.
Ich habe Verwandtschaft auf Kirchen.
Ah ja, genau, das ist ja gleich vis-à-vis.
Genau. Ja, also schön. Da ist meine Oma her.
Aha, schön. Ne?
Ja. Die hat nach Gunzerhausen geheiratet. Wer das hört, kann sich einmal rühren.
Aha.
Ne? Ja. Da gibt es ein Freibier beim Schosch für die Verwandtschaft. Ne?
Schön,
ja, meine Mutter hat auch immer noch Kontakt über und so, aber das ist dann.
Prima.
Ne, das ist ein wenig eingeschlafen. Aber ist natürlich ganz toll, weil jetzt haben wir, da empfehle ich aber dann das 13-prozentige Bier, jetzt haben wir natürlich das Ideale, wenn der Berg erklommen ist, dann gibt es ein Bergbier bzw. ein Hasselbecher Bergbock. Wenn die Wanderer es bis nach oben geschafft haben, mit einer kurzen Pause, dann müssen die natürlich einen Bergbock trinken, aber natürlich nur ein kleines Gläschen. Wir haben ja so Verkostungsgläser.
Ja.
Ne? Und da wäre ich natürlich happy,
wenn
sich das ein wenig sozusagen als Hype rausbilden würde.
Ja, das wäre doch schön. Ne?
Dass man sagt, wenn man am Hesselberg ist, dann muss man auch den Bergbock dann trinken.
Genau.
Ne? Und das dann hat man den Berg erklommen, wobei man natürlich nicht von riesen Berg springen kann.
Das ist ja der Everest, aber jedenfalls unser Everest.
Für alle machbar.
Also noch einmal ganz herzlichen Dank. Gell?
Marga, Josh, danke dir für den Besuch.
Ja, und das war's wieder. Margas Bralle Plaudertasche Podcast heute vom Schorch seiner Brauerei in Unterwurmbach. Marga war wieder Gassi und hat ihn besucht und hat ganz viel Wissenswertes mitgenommen. Und das haben Sie jetzt angehört. Und wenn Sie mehr hören wollen von Margas Bralle Plaudertasche Podcast, dann können Sie das gleich im Anschluss an die Musik machen. Abonnieren Sie einfach, auf den Knopf drücken. Es ist kostenlos. Und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann.